Deutschlandfunk Interview.
Eine weitere Zeitzeugin ist jetzt am Telefon. Ellen Überscheer, langjährige Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentags. Heute ist sie Vorstand der grünnahen Heinrich-Boll-Stiftung. Und damals war sie als junge Frau Teil der DDR-Opposition. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr May.
Wie war Ihr 9. November?
Mein 9. November war so, dass ich bei meinen Eltern am Küchentisch saß und Griechisch-Vokabeln lernen musste, weil vorgesehen war, dass sie am 10. November morgens, also an dem besagten Freitag, ein Seminar, ich studierte damals an einer kirchlichen Hochschule, also quasi eine private Hochschule, wenn man so will, und um 8.15 Uhr sollte das Seminar losgehen. Dieses Seminar ging dann gar nicht los, weil das, wo ich studierte, das hieß Sprachenkonvikt, diese theologische Hochschule, war ganz nah an der Bornholmer Straße, die ja gerade im Beitrag erwähnt wurde, und die drei oder vier, die kamen, waren völlig übernächtigt, hatten überhaupt nicht geschlafen, weil sie natürlich in Pantoffeln zur Grenze gelaufen war und den Rest der Nacht in damaligen West-Berlin verbrachten, sodass dann aus dem Seminar nichts wurde und wir natürlich auch wirklich andere Themen hatten.
Sie wurden also auch wie alle anderen überrascht?
Absolut. Also damit, dass die Mauer auf einmal so ohne weiteres aufgehen würde, hatte keiner gerechnet damit, dass es Reiseerleichterungen geben würde, dass es einfach sein würde, in den Westen zu fahren, auch für Leute, die keine Verwandten hatten. Nicht seit 86 konnten ja Menschen fahren, die Verwandten ersten oder zweiten Grades hatten. Aber dass es dann einfach so hinweggespült werden würde, damit hat keiner gerechnet, nein.
Sie gehörten damals zu den Ersten, die protestierten in den Kirchen, auf den Straßen. Was hatten Sie sich damals erträumt? Was hatten Sie sich erhofft?
Also es ging immer um dasselbe. Es ging um Redefreiheit, es ging um Reisefreiheit, es ging darum, dass man seine Meinung offen sagen darf, dass man studieren darf, was man möchte, dass man die Bücher lesen darf, die man lesen möchte, und dass man in einem freieren Land lebt. Von der Frage, wird das nur mit einer Wiedervereinigung möglich sein oder ist das eine andere DDR oder so, diese Frage stand eigentlich nicht im Vordergrund. Im Vordergrund stand die Frage der Abgrenzungen und der Vernebelung der Hirne. Man muss ja auch nochmal erinnern an diese irrsinnige Indoktrination, die es gab, diese Doppelzüngigkeit, diese abstoßende und langweilige Sprache, diese Einseitigkeit auch in der Schule, im Geschichts- oder im sogenannten Staatsbürgerkundeunterricht. Alles das wollten wir loswerden. Wir wollten eine ehrliche und offene Gesellschaft haben. Und das war ja dann mit der Friedlichen Revolution auch tatsächlich erstmal vorhanden, oder? Ich will mal sagen, wir haben das. Ich bin ja da quasi hineingewachsen. Ich meine, ich war 21, 22, als die Mauer fiel. Und ich bin im Grunde genommen da hineingewachsen in diese Bewegung, der es wichtig war, einfach auch mal zu sagen, was ist, allein zu artikulieren, in welcher Gesellschaft wir leben, wie ungerecht sie ist, dass Menschen in Haft kommen, nur weil sie ihren Mund aufmachen. Allein das war eine große Kunst, die man in der Schule nicht lernen konnte. Mhm.
Viele der großen Bürgerrechtler im Neuen Forum von damals, die wollten ja den Staat verändern. Die wollten eine andere DDR. Daran haben Sie nie geglaubt?
Doch, natürlich haben wir daran geglaubt, sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Also der Gedanke war, das Regime dazu zu zwingen, Veränderungen vorzunehmen. Und dann
es ging nicht um die Wiedervereinigung.
Nein, um die Wiedervereinigung ging es nicht, sondern es ging ja innerhalb der Bürgerbewegung auch um unterschiedliche Modelle. Wenn man das Bündnis 90 und seine Zusammensetzung anguckt, also diejenigen, die dann die Bewegung gegründet hatten, haben ja bei den ersten freien Volkskammerwahlen im März 1990 und dann bei den gesamtdeutschen Wahlen 1990 ein Bündnis gebildet. Und in diesem Bündnis waren ja im Grunde von Dissidenten, die aus ihren beruflichen Positionen geworfen worden sind, bis hin zu SED-Reformerin, sehr viele unterschiedliche Leute. Und das bewirkte natürlich auch, dass es unterschiedliche Vorstellungen davon gab, wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen. Also viele, die aus der kirchlichen Opposition kamen und ich ehrlich gesagt auch, konnten sich nicht anders vorstellen, als dass wir eine Wiedervereinigung haben, weil wir fanden, das ist ein Land und es gehört zusammen. Über das Tempo redete man damals nicht, das war jetzt mal noch ein anderes Thema, aber viele andere wollten, da gab es ja auch allerhand Aufrufe, wollten eine andere DDR, wollten eine sozialistische DDR, aber mit also sozusagen einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz, wie Dubček das gesagt hatte, eine verbesserte Gesellschaft.
Und jetzt zum 30. Mauerfalljubiläum diskutieren wir deutlich kritischer über die Folgen als die Jahre zuvor. Woran liegt das? Trauen wir uns jetzt erst uns daran, über die Fehler von damals zu sprechen, möglicherweise auch? Dass es anders gegangen wäre, möglicherweise?
Ich glaube, was jetzt 30 Jahre nach der friedlichen Revolution viel stärker in den Blick kommt, ist die Zeit danach. Im Grunde genommen reden ja die meisten, die sich darüber beklagen, dass die Lebensleistung der DDR-Leute nicht anerkannt wird, die sich über die Treuhand nochmal beklagen, reden ja nicht über die DDR, sondern die reden über die 90er Jahre. Und ich glaube, wir müssen lernen, die DDR-Zeit mit der Transformationszeit zusammen zu erinnern und zu sagen, warum war das eigentlich so? Natürlich war der Preis sehr hoch. Damit hatte auch niemand gerechnet. Niemand hat damit gerechnet, dass die Mauer aufgeht und niemand hat damit gerechnet, dass der Preis der Wiedervereinigung und des freien Landes so hoch sein würde. Vor allen Dingen der Preis für die Einzelnen. Es war keine Familie, die irgendwie nicht in diesen Strudel des Wandels hineingezogen wurde. Ja, ob man wollte oder nicht. Man konnte sich dem ja überhaupt gar nicht entziehen. Also weder beruflich noch persönlich. Und das hat natürlich viele Familien auch wirklich, wie soll man sagen, aus den Angeln gehoben. Und viele ziehen heute, man muss sehen, 30 Jahre, diejenigen, die damals aktiv waren und Familien ernähren mussten, die ziehen heute Bilanz und sagen, okay, ist mein Leben denn so viel besser, als es damals war? Naja, und dann wird natürlich Erinnerung verblassen auch, dann wird natürlich diese Zeit, die in der Tat mit unglaublichen Zumutungen einherging, sehr hochgewichtet.
Zu viele Zumutungen?
Für manche ja, weil wir gesehen haben, dass bestimmte Betriebe gar nicht hätten geschlossen werden müssen, dass man möglicherweise ein Marktmodell gefunden hätte. Also ich würde wirklich sagen, ich bin keine Ökonomin, aber ich würde sagen, es hätte für manche Wirtschaftszweige eine andere Art des ökonomischen Übergangs gehen können. Aber man muss gleichzeitig bedenken, der unglaubliche Druck, dieser zeitliche Druck auf die Wiedervereinigung und der Druck, wir wollen das System aus der Bundesrepublik 1:1 übernehmen. Dieser Druck kam aus der DDR. Der kam, natürlich muss man sagen, Helmut Kohl und seine Regierung und viele andere hatten einen Plan und haben ja das Window of Opportunity auch genutzt. Ich meine, geopolitisch, wenn wir heute die geopolitische Lage anschauen, dann wäre so etwas nicht mehr möglich. Es war ein Window of Opportunity, das genutzt wurde und das muss man einfach anerkennen.
Dennoch, es ist natürlich jetzt sehr leicht, das 30 Jahre später aus der Ex-Post-Perspektive so zu konstatieren, war es trotzdem ein Fehler, dass man sich vielleicht nicht mehr Zeit genommen hat, Ost und West in Ost und West möglicherweise etwas Gemeinsames zu erarbeiten?
Natürlich war es ein Fehler. Ich erinnere mal an das Thema Verfassung. Ja. Ich war engagiert in einer der ersten gesamtdeutschen Bürgerinitiative. Ich bin da als Studentin dann erst hineingekommen. Die hieß etwas umständlich Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder. Und das Ziel war ganz klar zu sagen, gut, jetzt tritt ja der Fall von § 146 Grundgesetz ein, so wie er damals formuliert war, dass es aus diesem Grundgesetz eine deutsche Verfassung wird. Und das hätte nach meinem Dafürhalten auch in Heidelberg und Freiburg und anderen Orten das Bewusstsein verändert dafür, dass mit 89 auch in Deutschland eine neue Zeit angefangen hat. Also dieses Nichtzustandekommen einer gemeinsamen deutschen Verfassung, das halte ich so für eine dieser verpassten Chancen.
Frau Überscher, das bringt mich zu einem anderen Gedanken. Wir haben gestern schon lange gesprochen im Vorgespräch und da haben Sie mir gesagt, wir brauchen im Prinzip eine gemeinsame gesamtdeutsche Erzählung. Die haben wir so gar nicht. Wie könnte die denn aussehen jetzt 30 Jahre später?
Ich glaube, dass alle, die damals dabei waren, die in der DDR gelebt haben, aber auch die, die in der Bundesrepublik gelebt haben, denen war klar, dass das ein welthistorisch unglaublich großer Moment ist. Und die Leute, die in der DDR gelebt haben, haben das auch als einen Moment der Befreiung erlebt. Es war ja unglaublich emotional. Ja, also möglicherweise auch diejenigen, die nicht auf die Straße gegangen sind, auch nicht, als es nicht mehr gefährlich war, die hatten trotzdem das Gefühl, hier passiert was wirklich Bedeutsames und wir sind dabei. Und dieses emanzipatorische Moment, ja, das 89 hatte, ich würde mir wünschen, dass das zu einem Teil oder so gepflegt und kultiviert wird, dass es einen großen Teil der und einen wichtigen Teil der deutschen Erinnerungskultur mitbestimmt. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir im Zeitalter von Internet so etwas haben wie ein Online-Land der Revolutionäre oder der revolutionären Orte, wo Menschen ihre Geschichte einschreiben, die dann für alle zugänglich ist, so ein bisschen wie das Land der Ideen. Und alle, die damals dabei waren, egal auf welcher Seite, da ihre Geschichte mit hineinschreiben. Das, glaube ich, wäre etwas, was möglicherweise diesen Moment verändern könnte. Also ich bedauere es eigentlich auch, dass wir nur den Tag der Wiedervereinigung als Feiertag haben. Möglicherweise wäre ein anderer Tag auch besser dazu geeignet gewesen.
Sagt Ellen Überscher, Theologin, heute Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und damals ein kleines Rad im kirchlichen Widerstand gegen das SED-Regime. Frau Überscher, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und der Mauerfall ist heute auch ein großes Thema in unserer DLF-Audiothek. Dort finden Sie viele Reportagen, Interviews und viel historisches Material aus unserem Archiv von vor 30 Jahren.